ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Herzlich willkommen zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch. Wir reisen heute in die Türkei, in die Nähe von Antalya, an die türkische Riviera. Jedes Jahr kommen mehr als 70 Millionen Urlauber in die Türkei. Das Land ist voll eingestellt auf Tourismus. Und allein 20 Millionen zieht es an die berühmte Riviera. Kein Wunder, selbst weit außerhalb der Saison im November lässt es sich bei 28 Grad am Strand spazieren. Kann das wirklich sein? Wir fragen jemanden, der sich auskennt. Thorsten Philips war schon vor über 30 Jahren in dieser Region, die auch ganz viele kulturelle Highlights zu bieten hat. Kleine Zeitreise heute also. Thorsten wollte wissen, was sich in all den Jahren für die Touristen, aber auch für die Einheimischen dort an der türkischen Südküste der Riviera verändert hat. Und jetzt ist er bei uns, Thorsten Philips. Bin gespannt. Hi Thorsten.
Hallo Philipp.
Nimm uns mal mit in den Bazar. Wie war denn dein erster Eindruck? Hat sich viel verändert, seitdem du das erste Mal da warst vor 30 Jahren?
Ja, also schon nach den ersten Schritten war ich doch ziemlich geschockt. Man sah an Waren eigentlich vornehmlich T-Shirts und Trikots, die offenbar nicht echt waren, in Plastikfolien und Glitzerpapier eingepackt. Und ich hatte dann noch das Bild vor Augen von vor 30 Jahren, wo alles so gemütlich war, wo es Sitzecken gab, wo man Tee getrunken hat, wo Lederwaren verkauft wurden, wo man immer wieder dieses Feuerzeug gehört hat und gesehen hat, wie Händler die Flamme an ihr Leder gehalten haben, um zu demonstrieren, wie echt die Ware ist. Und man wurde nett hereingebeten und trank einen Tee zusammen. Und wichtig war einfach auch das gemeinsame Gespräch. Und jetzt, dieses vergangene Mal, als ich da war, war doch sehr hektisch. Alle riefen durcheinander. Es konnten mehr Menschen Deutsch als noch vor 30 Jahren, auch Englisch. Aber es wurde einfach nur geboten, gehandelt. Und die Preise waren im Prinzip auch so tief, dass man gar nicht mehr handeln konnte. Ich sollte 10 Socken für 4 Euro kaufen. Da kann ich schlecht auf die Idee kommen und sagen, ja, nee, 2 Euro. Das war damals alles anders.
Das war damals alles anders. Ich habe gerade schon erwähnt, an den Stränden wahnsinnig warm, geradezu heiß, selbst im Spätherbst, im Winter. Beschreib mal, wie muss ich mir die Strände an der türkischen Riviera vorstellen? Steinig, sandig, breit, schmal?
Sie sind vielfältig. Meistens ist es feiner Sandstrand, ganz weiß oder hell auf jeden Fall und schön. Einfach traumhaft, türkisfarbenes Wasser, so wie man es sich eigentlich auch wünscht. Es gibt Promenaden, kilometerlang, die man dann am Meer entlang spazieren gehen kann. Dann sieht man eine Liegewiese nach der nächsten mit unterschiedlichen Farben durch die Hotels, die jeweils dann ein Stückchen für sich dort beanspruchen am Strand. Das hat sich also dort viel entwickelt, was diesen Hoteltourismus angeht. Es sind viele Hotels gebaut worden und dementsprechend sind auch dort vermehrt Angebote. Also es gab auch schon vor 30 Jahren dann Surfen oder auch Wassersport jeglicher Art, Jetski, aber natürlich nicht in der Fülle, in der es das dann heute gibt. Und das war schon ja so, wie man es vielleicht auch aus anderen Urlaubsorten kennt.
Schöne Strände, viele Promenaden, auch die wahrscheinlich ganz anders als früher, oder? Wie war dein Eindruck?
Ja, also was auffällig war, ist früher vor 30 Jahren, da war an jeder Ecke stand jemand und wollte einem die Schuhe putzen, hatte so einen Kasten mit dabei, so wie man das vielleicht bei uns aus den 50er Jahren kennt, wenn man noch alte Filme geguckt hat und wollte einem die Schuhe putzen. Das gibt es heute gar nicht mehr. Also ich habe wirklich nicht einen einzigen Schuhputzer mehr gesehen. Ja, gut, aber das hat mir jetzt auch nicht so sehr gefehlt.
Ich kann mir vorstellen, wir haben über Strände gesprochen, Bazare, was sicherlich auch das Leben und die Atmosphäre prägt. Da sind die Moscheen, die Region ist auch eine kulturell ganz spannende und interessante Gegend, richtig?
Ja, das stimmt. Und die Moscheen sind natürlich bunt und haben etwas Anziehendes durch diese Magie, die sie auch irgendwo ausstrahlen. Vielleicht auch dadurch, dass es etwas ungewohnt ist. Sie sind eben mit Teppichen ausgefüllt und ja, mit viel Wandschmuck. Ja, also auch wenn man nicht gläubig ist, dann fühlt man sich trotzdem dahin gezogen und mag sich das gerne angucken. Und ja, das ist eine sehr schöne Kultur, die man dort beobachten kann.
Thorsten, dann nimm uns mal mit an die Riviera. Wo starten wir?
Wir starten in Side direkt an einer Moschee. Und dort hat sich auch etwas verändert. Früher hat man immer noch wirkliche Menschen gehört, die zu einem gebetet haben. Mittlerweile kommt das aber auch günstigerweise vom Band. Ein unüberhörbarer Freitag in der Türkei, in Side, mitten in der Stadt. Feiertag der Muslime, so wie Sonntag in Deutschland. Es gibt hier immer mehr Menschen, die mit Religion nichts am Hut haben, aber die Gebete in Richtung Süden nach Mekka in der Moschee sind Tradition. Viele Menschen bewegt weniger die Religion als ihre Lebenssituation. Die hat sich, wie sie sagen, in den vergangenen 4 Jahren deutlich verschlechtert. Essen und Energie sind sehr viel teurer geworden. Die Inflation ist hoch. Auf dem Basar neben der Moschee erzählen viele Händler davon. Hier kaufen Touristen Fußballtrikots, Handtaschen, Hemden, Schmuck und Parfum. Alles vergleichsweise günstig. Es ist ein Riesengewusel. Einer der Verkäufer ist Kadir Yilmaz. Er ist eigentlich studierter Forstingenieur, hat eine Familie zu ernähren, eine Frau und 3 Töchter und er ist 34 Jahre alt. Er muss auf dem Basar arbeiten, weil er hier viel mehr Geld verdienen kann, als würde er als Förster arbeiten. Er musste schon 3-mal in den vergangenen 3 Jahren die Wohnung wechseln, weil er nicht als Ingenieur arbeiten kann und alles teurer geworden ist. Die Miete liegt bei 500 Euro für 120 Quadratmeter. Um sich über Wasser zu halten, verkauft Kadir Yilmaz seit 4 Jahren hier gefälschte Markentrikots von deutschen oder spanischen Fußballvereinen wie Bayern München oder Real Madrid. Ein Trikot, für das in Deutschland 100 Euro bezahlt werden, kostet hier 18 Euro.
Eğer ticaret yapıyorsanız, bunun iki tarafında memnuniyeti için yapılması gerekiyor.
Ja, wenn man hier Geschäfte macht, müssen beide Seiten zufrieden sein. Das Leben ist überall schwierig. Jeder hat eine Familie und wir müssen zusehen, wie wir zurechtkommen, auch finanziell. Und das Leben wird insbesondere nach Kriegen mindestens 2- bis 3-fach schwieriger. So muss man denken. Wir müssen Geschäfte machen. Wir sagen, leben und leben lassen.
Auf dem Basar verdient er wie seine Kollegen rund 1000 Euro pro Monat im Durchschnitt, dank der Touristen. Wer gut Deutsch und Englisch spricht wie er, ist hier gefragt. Auch sein Kollege Orhan Kara.
Oktober ist gut, dieser Monat. Gott sei Dank, Allah schukur, wie geht's dir?
Wie die meisten hier hat er Deutsch nicht in der Schule gelernt, sondern beim Arbeiten in der Tourismusbranche. Einer kann mit deutschen Urlaubern handeln, ein anderer kann erst mal zuhören und bringt den Tee, den Chai. Das Klima unter den Händlern ist angeblich sehr freundschaftlich.
Wir sind hier alle gute Freunde und wir Händler treffen uns regelmäßig morgens. Es geht auf und ab. Manchmal läuft's gut und manchmal läuft es eben schlecht.
Orhan Kara arbeitet hier seit 22 Jahren und hat 3 Kinder. Er ist 56 Jahre alt und bestätigt, dass sich auch auf dem Basar vieles verändert hat. Es geht alles schneller. Es wird kaum gehandelt. Nur selten sieht man Touristen mit Händlern sitzen und Tee trinken. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Bei aller Beschleunigung der Kaufprozesse ist aber die Freundlichkeit der Basarhändler nach wie vor spürbar.
Ben teşekkür ederim.
Den Weg in die Altstadt von Ziede im Auto halten die Polizisten fast jeden Wagen kurz an. Polizeikontrolle. Die Polizisten wollen wissen, wer sich im Auto befindet und wo es warum hingehen soll. Alles freundlich. Nach der Antwort geht es weiter. An der Grenze zur Altstadt, in der sich die Überreste des antiken Tempels, des Apoll und des Amphitheaters befinden, muss das Auto geparkt werden. Wegen der Smoggefahr für die knapp 2000 Jahre alten Gebäude und Denkmäler geht es mit einem als Bimmelbahn getarnten Bus weiter. Die Sanierungsarbeiten am Apollo-Tempel laufen das ganze Jahr. Die 32 beigen Säulen und der Torbogen stehen direkt am Meer. Die Säulen werden mit Mörtel gespachtelt. Sena Bayraç ist Steinmetz und arbeitet auch bei Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Er ist stolz, die 9 Meter hohen Säulen des Apollo-Tempels zu erhalten. Römer erbauten den Tempel im 1. Jahrhundert nach Christus.
Ich arbeite im Marmorgeschäft. Das gibt es in der Türkei überall. Ich habe in Ziede gearbeitet und ich habe bis 2002 mit Deutschen zusammengearbeitet. Von 1973 bis 2002. Natürlich ist das nur Saisonarbeit, nur wenn das Wetter gut ist im Sommer. Im Winter dann nicht, denn da ist das Wetter sehr schlecht.
Daneben sind die Überreste eines alten Hammam, einer öffentlichen Badeanstalt, wo sich die Seeleute nach einer Fahrt zunächst waschen und duschen mussten, bevor sie in die Stadt durften, erzählt uns Kerim Erdem. Er ist hier in einem Nachbarort geboren, spricht aber auch Deutsch.
Da ist der Ofen, wo Feuer gemacht wurde. Hier mussten die Seeleute sich erst mal sauber waschen und umziehen.
Auch in den Dönerläden in der Altstadt von Ziede ist nicht mehr so viel los wie im vergangenen Jahr. Ali Savaşçı kommt aus Istanbul, lebt in Manavgat, der Kreisstadt der Provinz Antalya an der türkischen Riviera, und arbeitet in Ziede, weil er in dieser Touristenhochburg mehr verdienen kann. Doch inzwischen kostet sein Döner-Kebab 7 Euro. Viele Touristen schimpfen und beklagen sich, dass das so teuer sei wie in Deutschland. Problem: Ali Savaşçı muss die Preise noch weiter anheben.
Wirklich, so teuer wie dieses Jahr ist es noch nie gewesen. Die Kartoffeln, die ich letztes Jahr gekauft habe, sind dieses Jahr 5 Euro teurer. Ein Brot ist auf einmal um 50 Cent teurer geworden. Das Fleisch, das wir damals für 10 Euro eingekauft haben, kaufen wir jetzt für 15 Euro ein. Bei Hähnchen genauso und beim Obst und Gemüse genauso.
Thorsten Philips war in Ziede an der türkischen Riviera. Thorsten, was gefällt eigentlich Touristen besonders an dieser Region? Warum kommen so viele Jahr für Jahr dorthin?
Also mein Eindruck ist, dass die Gastfreundlichkeit der türkischen Menschen, die in der Tourismusbranche arbeiten und die einen bedienen, einfach so herzlich wirkt, dass sich davon viele angezogen fühlen. Ansonsten sind die Preise eben auch nicht so hoch wie vergleichbare Angebote für einen schönen Badeurlaub bei tollen Temperaturen. Was man aber sagen muss, ist, das Essen dürfte es nicht sein, denn das ist für viele doch gewöhnungsbedürftig. Das hört man immer wieder auch von anderen Urlaubern, dass sie damit nicht so ganz zufrieden sind beziehungsweise damit nicht so gerechnet haben, dass es so schmeckt oder nicht schmeckt, wie sie gedacht haben.
Lässt sich sagen, welche Art von Urlaubern dorthin kommen? Sind es eher sonnenhungrige Leute, die gern am Strand liegen, oder vielleicht auch, wir haben ja gehört, so viel Kultur, Urlauber, die sich für Geschichte und Kultur interessieren?
Also ganz klar, das sind in der Regel Pauschaltouristen. Das sind Pauschaltouristen, die ein günstiges Angebot wollen, für 2 Wochen am Strand liegen, Sonne genießen, gut betütert werden und einfach mal abspannen und raus aus unserer hektischen Welt. Das ist so eigentlich das Gros der Touristen. Und wenn die dann dort erleben, dass es auch noch kulturelle Angebote gibt, dann sind die eher freudig überrascht und nehmen auch was zusätzlich sozusagen mit nach Hause.
Ich kann mir vorstellen, viele kommen vielleicht auch aus Deutschland. Kommt man gut zurecht mit Deutsch?
Ja, fantastisch. Also es ist, als würde fast jeder Deutsch sprechen. Und das ist eben auch ein Faktor inzwischen. Die Türken wissen, dass wenn sie Deutsch sprechen, dass sie dort sehr viel Geld verdienen können, weil sie durch diese Sprachkenntnisse, natürlich auch Englisch oder auch Russisch, in der Tourismusbranche arbeiten können und Geld verdienen können.
So, wer sich entspannen will, der muss sich nicht auf die Sonnenliege legen an den Strand, sondern der kann auch ins Badehaus gehen, ins Hammam. Wie war das für dich, Thorsten?
Ja, das war diesmal ganz schön und toll, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich war auch schon vor 30 Jahren in diesem Hammam. Und damals war ich sehr enttäuscht, weil es eben nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, hohe Temperaturen, so wie in der Sauna, sondern es ist eben eher ein Ort, wo man porentief rein gewaschen wird und wo zwar die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch ist, aber wo man mit einem Handtuch durch die Gegend läuft und dann wartet, bis jemand mit einem Schwamm kommt und einen wäscht. Und es war einfach nicht so das, was ich damals erwartet hatte, aber es ist schon eine schöne Geschichte, die einen entspannt.
Wir hören mal rein.
Kerem Erdem ist ein Juwelier in Sides Altstadt mit einem Goldschmuckgeschäft direkt über einer Ruine, die ausgegraben wurde. Die Fundstücke sind in der Fußgängerzone dank einer Glasplattenkonstruktion am Boden zu sehen. Nur 200 Meter entfernt ist das Amphitheater, das die Sklaven der Römer im 2. Jahrhundert nach Christus gebaut haben.
Es ist eins seiner Art von weltweit zwei. Eins ist in Rom und eins in Side. Es wurde eben nicht neben einem Berg gebaut. Es wird die ganze Zeit daran gearbeitet und vorsichtig wieder aufgebaut. Ich habe dort als Kind gespielt und das war immer ein tolles Gefühl, als wäre man in die Zeit der Römer versetzt. Ich kann das Gefühl gar nicht genau beschreiben, weil es so schön ist.
Ihm ginge es gut, erzählt er weiter. Der Tourismus boomt und es gäbe in der zweiten und dritten Reihe noch Platz für neue Hotels. Da liegt auch das Side Star Park, wo sein Freund Zander Duran arbeitet. Beide treffen sich im Hammam des Hotels. Dabei sitzen die Männer auf einer beheizten Marmorbank und werden mit heißem Wasser von einer Indonesierin übergossen, die wie viele andere aus dem asiatischen Land in Sides Hotels Männer und Frauen wäscht und massiert. Sie schrubbt beide Männer mit einer Badebürste und überzieht sie mit einem Seifenschaum. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, die Marmorplatte etwa 40 Grad Celsius heiß. Im Anschluss beschreibt Zander Duran den Reiz und die Bedeutung.
Hamamdan çıktığında bir kelebek gibi sanki uçuyor gibi hissedersin kendini.
Wenn du nach den Behandlungen rauskommst, fühlst du dich wie ein Schmetterling, der gerade fliegt. Dein Körper entspannt sich total. Der Begriff des Hammam kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Wärme oder sich erwärmen. In einem türkischen Hammam ist das Wasser auf 40 bis 50 Grad Celsius erwärmt und die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. In der Mitte des Hammam gibt es so einen Mittelsitz, auf dem die Besucher liegen. Auch dieser Platz ist 40 bis 60 Grad warm.
Bu bölüm de yaklaşık 40-60 derece santigrat civarındadır.
Dieses Hammam ist in der Türkei ein Ort, wo heute noch Geschäftsleute zusammenkommen. Dieses türkische Dampfbad gehört zur Kultur der Türkei. Zander Duran lebt seit 17 Jahren in der Türkei mit seiner Familie. Er ist in den Niederlanden aufgewachsen. Er hat ein Haus und es geht ihm soweit gut, aber wegen der Inflation erlebt er, wie viele seiner Freunde den Gürtel enger schnallen müssen.
Yani ister istemez Türkiye'deki hayat gün geçtikçe biraz zorlanıyor, zorlaşıyor. Ya ekonomik koşullardan işte.
Das Leben in der Türkei wird immer schwieriger. Wirtschaftlich, finanziell, ja, die Inflation macht das Leben schwieriger. Früher gab es eine Oberschicht, eine mittlere Schicht und eine dritte Schicht. Heute ist die mittlere Schicht total weggefallen. Es gibt nur noch reich oder arm. Mit arm meine ich, dass man seine Grundbedürfnisse zwar decken kann, aber man weicht von dem traditionellen Modell ab, dass nur ein Elternteil arbeitet. Inzwischen arbeiten beide Elternteile, um genug Wohlstand zu haben. Man hat seine Wohnung oder ein Haus und sein Auto und was man so zum Leben braucht. Aber man hat immer weniger Luxus, so wie Essen gehen. Wenn man früher mehrmals im Monat auswärts gegessen hat, dann macht man das heute nur noch ein- oder zweimal. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind so schlecht geworden, dass untere Einkommensschichten einem zweiten Job nachgehen müssen.
Şimdi günümüzün bu işte zorlayıcı ekonomik şartlarından dolayı artık insanlar dar gelirli olan insanlar sadece bir iş değil iki işte çalışmakta.
Da hat Yalçın Kaya aus Istanbul einen Trick. Er kauft mit seiner Familie einmal pro Woche auf dem Gemüsebazar. Da sind die Preise noch relativ stabil.
Yani pazar Türkiye'de şöyle.
Auf dem Bazar gibt es frisches Gemüse. Die Ware kommt aus den Dörfern. Ich finde dort auch günstiges Gemüse, das es sonst nicht gibt. Wir machen auf dem Bazar einmal wöchentlich unseren Einkauf und das reicht dann eben für die ganze Woche.
Yalçın Kaya lebt seit 2005 in Ziede und arbeitet als Front Office Manager im Paloma Parisia, einem 5-Sterne-Luxushotel direkt am Strand. Er ist 1968 in Deutschland geboren und mit 20 Jahren in die Türkei gegangen. Die Einnahmen durch den Tourismus sollen sich in den nächsten 4 Jahren verdoppeln. Von 60 Milliarden Euro auf 120 Milliarden Euro, erzählt er. Das Problem, es fehlen qualifizierte Arbeitskräfte.
Çok otel yapıldı yani. Son 20 senede gerçekten artık hani kapasite doldu gibi bir şey. Öyle diyebilirim.
Es wurden so viele Hotels gebaut, dass die Kapazitäten erschöpft sind. Überall fehlen Arbeitskräfte. Im Hotel arbeiten ja keine Maschinen, sondern Menschen. Antalya reicht nicht aus, um das Personal zu akquirieren. Deshalb kommen viele von außerhalb. Dieses Personal muss untergebracht werden und man muss sich um sie kümmern. Wenn man ihnen Unterkunft anbietet, haben sie keine lange Anreise und sind auch verpflegt. Und wenn man sie morgens, mittags und abends verpflegt, dann haben sie auch keine Ausgaben. So können die Leute das, was sie verdienen, auch sparen. Deshalb sollten alle Hotels den Arbeitskräften so etwas bieten. Und das muss man den Hotels auch klar machen.
Yetersiz hani şu birkaç tane tabii marka oteller bunları yapıyor ama bunları diğer tesislerinde yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
Der Chef des Paloma Parisia Hotels, Tolga Çina, kann die Entwicklung noch mit Gelassenheit nehmen. Mit dem Strand und dem Meer direkt vor der Anlage mit Pools kann er für reichere Urlauber immer relativ hochpreisig anbieten. Und die Preissteigerungen noch weitergeben an die Hotelgäste. Sein 750-Betten-Hotel ist jedes Jahr fast komplett ausgebucht, trotz höherer Preise. Doch für die einheimische Bevölkerung werden die Preissteigerungen bei den Immobilien ein Problem.
Russland und Ukraine arasındaki savaştan dolayı.
Durch den Krieg sind sehr viele Russen und Ukrainer als Gäste gekommen und dann haben sie Wohnungen gekauft, vermietet oder auch selbst drin gelebt. Russen und Ukrainer leben hier zusammen, völlig unproblematisch.
Durch die steigende Nachfrage steigen die Preise und auch die Mieten. Dadurch bekommen die Einheimischen Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Tolga Çina hat lange in Deutschland gelebt und ist hier seit 1999 im Hotel. Seiner Ansicht nach liegt der Vorteil der Türkei gegenüber Spanien, Griechenland oder anderen Destinationen in der Gastfreundlichkeit.
In der Türkei sind wir durch die Eltern, Großeltern und Vorfahren zur Gastfreundschaft erzogen worden. Diese Gastfreundschaft hat eine große Bedeutung für den Tourismus. In der Türkei gibt es viele Hotels, die all-inclusive anbieten.
Viele Urlauber mieten sich auch eine Tagesfahrt mit einer Yacht. Denn für 500 Euro mit Essen an Bord ist so ein Trip relativ günstig für 8 Personen. Und vom Wasser aus lassen sich viele Sehenswürdigkeiten beobachten, wie zum Beispiel die Wasserfälle von Manavgat. Kapitän Levent Atesh muss mit den Preisen runter, obwohl der Schiffsdiesel teurer wird. Der 59 Jahre alte Besitzer des 18 Meter langen Schiffes fährt 200 Touren pro Saison.
Es ist sehr schön hier, aber wir müssen in dieser Ferienzeit viel arbeiten.
Thorsten Philips ist an der türkischen Riviera. 75 Kilometer entfernt von Side liegt eine der größten Städte der Türkei, Antalya. In dieser Stadt lebt einer, der ist vom Kind armer türkischer Gastarbeiter in Lübeck zum erfolgreichsten Tourismusmanager der Türkei geschafft hat. Sein Name Irfan Demirok. Er betreibt einen Freizeitpark in Antalya. Ich finde, beeindruckende Karriere. Thorsten, ihr kennt euch. Woher?
Vom Sport, vom Judo.
Wie viel Lübeck steckt denn noch in Irfan Demirok?
Ja, doch sehr viel. Er fühlt sich seiner Heimat immer noch sehr verbunden, wie er erzählt. Er möchte auch unbedingt noch mal ein Projekt in Lübeck machen und dort für alte Gebäude eine Sanierung. Er möchte auf jeden Fall irgendwie seiner Stadt auch noch mal was zurückgeben. Das hat er sich so für die nächsten Jahre vorgenommen. Also daran merkt man, dass er sich der Hansestadt Lübeck immer noch verbunden fühlt.
Du hast ihn in Antalya getroffen, richtig?
Richtig, genau. Dort ist er lange Jahre tätig. Und ja, das war schön, ihn wiederzusehen. Und er ist ein paar Kilo schwerer geworden, aber ansonsten habe ich ihn sofort erkannt.
Er betreibt in Antalya ein Riesenaquarium. Wir hören mal rein.
Wasser und Fische leuchten in 40 verschiedenen Riesenaquarien, weil die mit vielen Lichtern unter Wasser ausgestattet sind. Eines ist mit 130 Metern das längste Tunnelaquarium der Welt. In diesem Antalya-Aquarium von Irfan Demirok sind die Besucherinnen und Besucher von 7,5 Milliarden Liter Wasser umgeben. Der Tourismusmanager zeigt sein größtes Projekt mit voller Zufriedenheit.
Das war das erste größte Public Aquarium in der Welt. Damals war es natürlich faszinierend, so in so einem großen Aquarium. Und das muss ich bauen, aber kein Geld, nichts. Und dann bin ich mit der Tasche, mit dem Projekt von einem Investor zum anderen. Natürlich, keiner wollte Risiko aufnehmen. Und nach Jahren hat die Stadt Antalya gesagt, okay, wir wollen ein Aquarium. In der mittleren Zeit bin ich ein bisschen bekannt geworden in Antalya, durch was ich im Tourismus gemacht habe. Und dann haben die gesagt, wir wollen ein Aquarium machen, möchtest du dabei sein? So haben wir angefangen. Ja.
In dem Antalya-Aquarium von Irfan Demirok schwimmen 250 verschiedene Unterwassertierarten. Vom Hai bis zum Seepferdchen ist alles dabei. Irfan Demirok hat sich immer wieder verändert. Als Teenager lernte er beim Judo das Kämpfen. Als Schwarzgurt holte er mehrere Titel. Er wurde norddeutscher Meister und durfte dann wegen seines türkischen Passes nicht zur anschließenden deutschen Meisterschaft. Doch er lernte nicht nur zu kämpfen, sondern auch sich durchzuboxen und sich durchzusetzen. Dann kam die Ausbildung nach dem Abitur.
Ich bin in Deutschland groß geworden. Ich war einer der Ersten, die Abitur gemacht haben und nach dem Abitur Psychologie in Bielefeld studiert haben. Und dann bin ich mit dem Robinson Club in Kontakt gekommen. In der Zeit habe ich mein Vordiplom gemacht und anschließend bin ich in Ravensburg mit dem Robinson-Sponsor zusammengekommen und habe dann mein zweites Studium fertig gemacht und bin bis zum Generaldirektor eines Hotels aufgestiegen.
Ravensburg Tourism Akademisini bitirdim ve orada işte otel genel müdürlüğüne kadar geldik.
Der 61-jährige Türke spricht Deutsch und Türkisch sowie Englisch und Französisch. In Lübeck ist er mit zwei Brüdern groß geworden. Sein Vater, ein sogenannter Gastarbeiter, war Schweißer. Mit ihm und seiner Mutter unterhielt sich Irfan immer auf Türkisch. Die Familie kam nach Deutschland, damit die Söhne es einmal besser haben würden. Ein dicker Fisch in der Tourismusbranche ist er in der Türkei ganz gewiss geworden. Vor 3 Jahren wählte ihn eine Jury zum Manager des Jahres.
Das ist was Besonderes. Da wird jedes Jahr nur einer. Wenn man guckt, jetzt seit 15 Jahren gemacht, so ich bin einer der 15 Jahre. Also in 50 Jahren wird es nur 75. So, man guckt, wie viele Millionen Menschen hier leben und so. Das ist schon was Besonderes.
In der Branche kennt man den Namen Irfan Demirok heute sehr gut. Tolga Cina, Hotelmanager im benachbarten Side, traf Irfan Demirok vor 5 Jahren.
Irfan ist Inhaber einer Firma, im Tourismus tätig und ein sympathischer Geschäftsmann. Wenn man mit ihm spricht, bekommt man eine positive Energie. Er hat eine warme und herzliche Ausstrahlung.
Irfan Demirok hatte durch seine guten Deutschkenntnisse auch einen Vorteil gegenüber anderen, aber seine Kreativität ist aus seiner Sicht seine größte Stärke. Immer wieder hatte er Ideen und ging finanziell ins Risiko. Zum Beispiel, als es in den 90er Jahren in der Türkei noch keine vollautomatischen Kaffeemaschinen in den Hotels gab.
Als ich in den 90er Jahren in die Türkei gekommen bin, gab es dort keine Kaffeevollautomaten. Und ich war der Erste, der die Kaffeemaschinen in die Türkei gebracht hat. Ich habe mit 50 Kaffeemaschinen angefangen und jetzt habe ich 5000. Und die habe ich in Unternehmen und Hotels aufgestellt.
Dann managte er das Rixos Hotel Titanic Mardan Palace mit 30.000 Quadratmetern. Der Bau soll 1,3 Milliarden Euro gekostet haben. Ein Hotel für Superreiche mit hohen Zimmerpreisen.
Ein großes Projekt ist die Rixos-Gruppe, was zurzeit ja fast 30 Hotels sind. Und ich habe es angefangen. Ich habe das ganze Konzept mit Villen und Suiten. Wir haben zurzeit, in der Zeit, war das teuerste Zimmer, hat Robinson gehabt, also als Ding, das war 150 Mark, das sind so heutzutage so 75, 80 Euro. Ich habe Rixos angefangen und gesagt, okay, wir werden jetzt ein Hotelkonzept machen, wo wir Zimmer $700 Standard, Villa für $3000 pro Nacht über sein. Heute haben wir ja nur im Mediterranean und Ägäis-Area mehr Villen und Suiten als in Maldiven. Also ich bin einfach zuständig, dass die Zimmerpreise ein bisschen teuer geworden sind.
5.000 Besucher schauen sich nun täglich bis zu 10.000 Fische in seiner Unterwasserwelt an. Sein Jugendtraum von einem XXL-Aquarium ist für den Lübecker Irfan Demirok in Erfüllung gegangen.
Tja, 10.000 Fische, eine bunte Unterwasserwelt. Thorsten, wir haben jetzt schon viel gehört von der türkischen Riviera. Strände gibt's, Hammam, die Badehäuser, Bazar, Antalya waren wir. Was sollte ich mir denn noch angucken, wenn ich schon in der Gegend bin?
Ja, in der Gegend gibt es so einige Schluchten, die man sich angucken kann. Die münden dann praktisch richtig ins Meer hinein, auch durch so eine kleine Flussmündung. Und das ist natürlich ganz schön. Da sind die Wälder, die Vegetation auch noch so, wie man sich das wünscht, grün. Und zum Rafting ist das eigentlich optimal.
Also was für die Abenteurer. Wann wäre die beste Reisezeit year round?
Für mich ist es der Oktober, November, weil es dort dann eben nicht so heiß ist, ebenso im Frühjahr. Wer es dann 40 Grad plus mag, der kann natürlich auch im Sommer hinreisen, aber das wäre jetzt nicht so unbedingt das, was ich empfehlen würde. Da gibt es vielleicht auch andere Urlaubsdestinationen, die nicht ganz so heiß sind.
Und vermutlich geht man im Sommer dann doch nicht unbedingt noch on top ins Badehaus, oder?
Richtig.
Thorsten Philips war unterwegs an der türkischen Riviera. Vielen Dank fürs spannende Gespräch und deine Eindrücke. Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Hanna Brünjes, Christian Besig und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.